Mein Name ist Jan Peter, ich bin 49 Jahre alt und arbeite bei diesem Projekt Krieg der Träume als sogenannter Showrunner. Das ist ein Begriff, den haben wir ja aus Amerika übernommen, weil wir so dachten, wow, die machen diese coolen Serien und wir wollen das jetzt auch machen. Und ein Showrunner bei uns, in unserem Fall, ist jemand, der vom Schreiben, übers Inszenieren, übers Schneiden bis hin zu finanziellen Überblick sozusagen den Faden in der Hand behalten muss. Es geht bei so einer Serie ja, das haben die Amerikaner gemerkt, vor allen Dingen darum, dass man die Figuren nicht aus dem Blick verliert, wenn jetzt einzelne Episoden von einzelnen Leuten Regie geführt wird. So, das ist diese Funktion so ein bisschen. Die Showrunner in Amerika bringen halt auch noch Privatinvestoren Geld mit, das haben wir nicht. Das ist bei uns ja durch das Fördersystem ein bisschen anders, aber so ungefähr. Also ich habe Regie gemacht und ich habe vor allen Dingen auch die Bücher weitestgehend halt mit einem Kollegen zusammengeschrieben.
Und Sie haben das Recht des Final Cuts, habe ich nachlesen können, also des letzten Schnitts oder ich weiß nicht, des Showrunners Cut. Also Sie sind praktisch stehen über allen, die an diesem Film zu tun haben. Wie haben Sie sich denn diese Position erarbeitet, weil Sie die Idee hatten oder wie kam es dazu?
Also es geht natürlich immer so weit und ich glaube, das ist in Amerika letztlich genauso, sobald das Geld reicht. Wenn man jetzt natürlich völlig wahnsinnige Forderungen aufmacht oder nach 15 Jahren immer noch nicht fertig ist, glaube ich, wird dann die Funktion dann auch schnell wieder los. Aber ja, wo habe ich mir das erarbeitet? Wir haben das bei 14, habe ich einfach im Prinzip so eine Idee.
Das waren die Tagebücher des Ersten Weltkriegs.
14 Tagebücher des Ersten Weltkriegs, also unsere erste Staffel, wie wir es nennen, auch wenn es noch ein bisschen anders auch aufgebaut war, hatte ich eben die Idee, diese Tagebucherzählungen und diese persönlichen Schicksale, die wir bis dahin hatten, zu verbinden zu so einem seriellen Erzählen. Dass also eine Figur wieder auftaucht, dass wir nicht eine Figur nur als Beleg nehmen für der Krieg und die Frauen, der Krieg und die Propaganda, der Krieg und die Kinder, so wie es oft vorher war, sondern dass wir sagen, alles, was unsere Personen nicht erleben, lassen wir weg. Gibt eben keine Hochseeflotte, gibt keinen Krieg in Afrika in dem Fall und jetzt auch in den 20er Jahren ist es ja genauso. Und wir machen einfach eine subjektive Sicht und erzählen über diese Figuren. Und das war eine Idee, die war am Anfang sehr umstritten und dann gab es viele, sagen wir mal, viel Zweifel auch, verstehe ich. Aber am Ende gab es auch die Unterstützung zu sagen, okay, versuch es. Wenn es schief geht, dein Problem sozusagen, klar. Und am Ende ging es Gott sei Dank nicht schief, auch mit dem Einsatz all unserer Menschen. Und so hatte ich bei der zweiten Staffel plötzlich diese Funktion ohne großen Kampf inne, weil alle sagten, na gut, du musst ja wissen, wie es geht, dann mach's halt mal.
Ja, was mich dennoch wundert, es gab ja bisher so eher so zwei Erzählarten, ich sag mal die Knopp'sche Linie, die versuchte mit fiktiven Szenen das zu füllen, wo es Löcher im Dokumentarmaterial gab, also ausfüllend.
Oder Emotionen würde ich eher sagen. Also ich würde sagen, es ist oft benutzt worden, um so ein, kann man jetzt wie so ein Lichtschalter Emotionen auch einzuknüpfen, anzuschalten so ein bisschen. Dafür wird es oft benutzt.
Das wollte ja, aber auch um so Anschlussstücke zu schaffen zwischen zwei Filmdokumenten, wo irgendwas fehlte, drehte man also nach und versuchte möglichst authentisch zu sein. Und dann die andere Erzählweise war, ich nehme nur mal Stefan Kolditz und Dresden, wo man völlig wahrhaftig war zwar, aber die Geschichten frei erfunden waren. Da wurde also ziemlich viel zusammengemengt. Und Sie sind so ziemlich in der Mitte und Sie haben eine künstlerische Erzählfläche und die Rückblenden sind dann oder die Dokumente wirken dann eher so wie ein Kanal in die Zeit. Also sie bauen so Wurmlöcher auf, so wie so ein Zeittunnel und dann ist man plötzlich da, obwohl man natürlich vorher auch schon da war, aber durch die künstlerische Ebene hat man beim Betrachten ja doch irgendwie Distanz. Wie haben Sie diese Form gefunden? Haben Sie da Vorbilder für?
Na, Ken Burns ist natürlich ein großes Vorbild, das ist klar, der eben mit Dokumentarmaterial auf so eine einzigartige Weise umgeht, dass wir immer schon gesagt haben, das müsste man mal probieren. Und dann haben wir einfach angefangen, die Katharin Susanne Schiebler und ich bei 14, wieder muss ich mich wieder auf 14 Tagebücher berufen, zu sagen, wir probieren jetzt einfach mal eine zusätzliche Kamera in dem Archivmaterial zu finden. Das war eigentlich gar nicht geplant. Wir haben das auch nicht vor dem Dreh gewusst. Also das heißt, wenn es passt, ist das da in dem Fall Zufall gewesen. Und plötzlich guckt Käthe Kollwitz bei 14 Tagebüchern aus dem Fenster und wir haben eine Straße in Berlin. Das haben wir dann noch sehr vorsichtig gemacht, noch sehr zurückhaltend. Das haben wir jetzt bei dem Krieg der Träume komplett ins Wahnsinnige getrieben. Wir haben jetzt wirklich das Archivmaterial als eine zusätzliche Kamera benutzt und völlig das in das Material eingearbeitet, unterschiedslos. Und der für mich eigentlich wichtigste Schritt, das war, wollte ich bei 14 schon, hatten wir es noch nicht geschafft. Da gab es auch zu viel Bedenken und das verstehe ich auch, aber diesmal haben wir es geschafft. Ich wollte halt die Erzählstimme weglassen. Ich wollte den Erzähler, die Erzählerin weglassen, weil das sind ja wir. Mhm. Also wir, die es scheinbar besser wissen. Ja, wir haben jetzt doch ein so schönes demokratisches Land, wie auch immer. Wir haben das geschafft und wie dumm waren die doch alle damals oder wie schlau oder wie lieb oder wie böse, wie auch immer. Wir werten es immer und das wollte ich unbedingt weglassen. Ich wollte eben wenn wir uns auf Tagebücher berufen, ich schreibe selber Tagebuch, seit ich 15 bin, ich weiß ja nicht, was morgen ist. Und ich schreibe auch viel Unsinn, weil ich nicht weiß, was morgen ist.
Und das aber ist schreiben Sie schon mit dem Blick, dass Sie es irgendwann mal als 20 Jahre älterer neu lesen und damit Sie sich nicht selber vor sich blamieren, irgendwie doch so ein bisschen mit einem Anspruch allgemeingültig zu formulieren?
Ich habe das am Anfang, als ich mit 15 Jahren angefangen habe, ich gedacht, ich muss ein Tagebuch schreiben, damit ich einfach weiß, was ich für großartige Gedanken mit 15 hatte, die natürlich nicht besonders großartig waren, aber im Laufe der Zeit wird das zu anstrengend. Ich schreibe jetzt wirklich rückhaltslos die Wahrheit sozusagen, die natürlich meistens für einen selbst nicht so gut aussieht. Aber ich habe auch noch nie eine Zeile jemals wieder gelesen. Noch nie.
Warum machen Sie als jemand, der seriell erzählen will, nicht das, was die meisten machen, indem Sie einfach Stoffe neu erfinden, wo Sie sich nicht an historische Bezüge anklammern müssen, was auch sehr erfolgreich ist? Hat das was damit zu tun, dass Sie aus einer Gesellschaft kommen, wo man es mit der Wahrheit nicht so genau nahm?
Ich weiß nicht, mich hat Geschichte schon immer total fasziniert. Es war immer ein Punkt wie so eine Art, ja, gibt ja nun viele Sprüche zur Geschichte, ja, die Geschichte ist nur ein Vorspiel, sagt Clausewitz, oder eben, wer seine Geschichte nicht kennt, ist gezwungen, sie zu wiederholen. All diese Dinge, wir sind...
Oder Marx im 18. Richtig. Primär, dann diese Geschichte, dass sie sich als Farce wiederholt.
Richtig, als Farce, also immer als Tragödie und als Farce. Jedenfalls hat mich diese unendlich vielen Schichten, sage ich mal, von Leid, Schmerz, Freude, Tod, Verzweiflung, Scheitern, auf denen wir stehen und ja denken, ja, wir leben unser Leben so und wir machen das eigentlich ganz gut, weil 500 Generationen davor das auch schon gedacht haben und das führte dann immer in irgendwelche Katastrophen. Das fasziniert mich total, diese Schichten, dieses was Geschichte eigentlich wirklich, wie tief das in unser Leben reinreicht und wie wenig ich eigentlich von der Welt verstehe, wenn ich das nicht verstehe. Und dann komme ich eben aus dem dokumentarischen Bereich. Und das war eine Möglichkeit auch zu sagen, das, was wir da uns da erarbeitet haben im Dokumentarischen, mit rüberzubringen und vielleicht in eine Art neues Format, neu, ne? Also 20er, 30er Jahren gab es solche Versuche auch schon, ne? Also wir sind da nicht, wie immer, man erfindet nichts neu, aber wir haben es, sagen wir mal, neu definiert für unsere Zeit mit dieser dokumentarischen Dramaserie. Und ich finde natürlich, das macht den Produzenten und auch die Redakteure und auch mich manchmal natürlich wahnsinnig, weil es ist wie ein dreidimensionales Schach, was man bei der Preußischen Militärakademie als Aufnahmeprüfung spielen musste, weil wir müssen ja, dramaturgisch muss es funktionieren, also es müssen Plotpoints sein. Die können wir aber nicht erfinden, die müssen bei den Leuten wahr sein. Und dann muss es noch in die große Geschichte reinpassen, also muss irgendwas zu sagen haben. Das ist oft sehr, sehr, sehr puzzlig, aber irgendwie mag ich vielleicht diese Zauberwürfel. Wenn das dann plötzlich da ist, wenn dann die Seiten da sind, dann ist es halt ein cooles Gefühl.
Es ist aber noch mehr. Sie greifen ja damit in die aktuelle Geschichte ein, die also als Geschichte wieder sichtbar wird, wenn man in der Zukunft ist. Sie wollen ja Wirkung nicht nur im Zeittotschlagen oder im Nachdenken nur erreichen, sondern vielleicht auch irgendeinen Prozess auslösen, der gesellschaftlich relevant ist. Ich sage das mal ganz hochtrabend. Also zu sensibilisieren in einer Zeit, die Ähnlichkeiten zur Weimarer Republik aufweist, möglicherweise zu sagen, guckt euch an, was passiert ist. Oder ist das jetzt zu pädagogisch von mir gedacht?
Ich würde mir das wünschen, aber natürlich, da sind wir wieder beim Zitat, Napoleon hat gesagt, nichts, was es wert ist, gewusst zu werden, kann man lernen. Und wir lernen eben aus der Geschichte nicht. Wir lernen nicht von unseren Eltern, wir lernen nicht von unseren Lehrern, wir lernen nicht aus unseren Büchern. Wir denken, dass wir lernen, aber wir tun es nicht. Wir lernen nichts sozusagen, sonst wäre die Welt ja nicht so, wie sie ist. Und ich wäre froh, wir könnten was lernen, ich könnte was lernen. Aber ich glaube, was ich vielleicht manchmal faszinierend finde, ist so ein Spiegel zu sagen, so, ja, wie so ein verzerrter Spiegel. Guck da mal rein und vielleicht siehst du die Warze an der Stirn besser, wenn du in so einen Spiegel guckst. Das heißt ja nicht, dass du die dann wegmachen musst und so. Aber es ist, wie Sie richtig sagen, nicht nur Unterhaltung. Und klar ist dieses aus der DDR kommen und ein Wunsch zu haben, gesellschaftlich relevant zu sein und nicht nur für sich zu leben und für Lat Polat, das ist uns natürlich so ein bisschen eingetrichtert. Und auch wenn ich eher aus der Widerstandszeit in der DDR komme.
Aber das ist vielleicht eher Brecht, ne, als DDR.
Ja, aber das ist ja auch in die DDR gegangen, aus wahrscheinlich verschiedenen Gründen,
der Brecht. Ne? Aber er hatte auch seine Probleme eben mit der DDR, weil er so dachte. Ja,
aber dieses Gefühl, nicht komplett außerhalb einer Gesellschaft stehen zu können, vielleicht ist das auch, warum mich das Dokumentarisch so reizt. Weil es natürlich durch die echten Menschen so eine ganz große Nähe zu mir kriegt und so ein Gefühl von auch Verantwortung für deren Leben in einer gewissen Weise, ja, wie man mit dem umgeht. Und das finde ich schon ziemlich spannend. Und können wir was lernen? Klar, man könnte sich das angucken und könnte lernen. Man könnte sagen, Nationalismus bedeutet Krieg, wie Mitterrand gesagt hat. Das ist eine ganz simple Lehre. Wissen wir, ist so, interessiert aber offensichtlich trotzdem keinen. Aber es immer wieder zu sagen, für mich ist die einzige Lehre, die man wirklich ziehen kann, ist, es ist nicht zu spät, solange es nicht zu spät ist. Ja? Herr Hitler, manchmal hilft eine Zeitverzögerung. Manchmal hilft es, ein Jahr rauszukriegen. Dann bricht wieder was zusammen. Nichts ist vorgeschrieben, nichts ist Fatalismus. Ich ergebe mich nicht, solange es nicht vorbei ist. Und wenn wir jetzt auf den 30. Januar 33 gucken, 34 wäre Hitler wahrscheinlich so nicht mehr an die Macht gekommen. Manchmal sind es kleine Verschiebungen. Wir können alle irgendwie ein Mühe kämpfen. Und dann werden wir sehen, was rauskommt. Das ist vielleicht meine einzige Lehre. Nicht unbedingt, die Geschichte soll sich nicht wiederholen, sondern nur diese. Kämpf, solange du irgendwie schaffst zu kämpfen für das, was du denkst.
Dieses Projekt, was ja nicht nur ein Filmprojekt ist, sondern ein Buch, Hörfunkfassung, das alles als Regisseur zu begleiten. Ich glaube, 4 Monate haben Sie nur gedreht, von April bis Juli 2017. Sehr kurze Zeit. Das fordert ja sowas wie so einen Plan in der Raumfahrt, wo man auf die Sekunde des Countdowns hin, das ist bei Ihnen die Premiere, sekundengenau weiß, was zu machen ist. Ist das so gewesen?
Das wäre schön, wenn wir so wären. Wir hoffen natürlich, dass dieser Eindruck von außen entsteht, aber die Wahrheit ist, dass wir natürlich auch, genau wie alle Filmschaffenden, Hörfunkschaffenden, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, uns durch das Chaos hindurchtasten. Wir haben einen tollen Plan und bei der ersten Begegnung mit der Wirklichkeit hört er auf zu funktionieren. Dann machen wir einen neuen Plan und einen neuen Plan, einen neuen Plan, einen neuen Plan. Also klar, 4 Monate ist, wenn sich jetzt jemand mit Film auskennt, schon ziemlich lange. Ja, das ist eigentlich, wenn man bedenkt, ein Tatort hat jetzt, sagen wir mal.
Ja, aber so. Sie haben 8 Teile gemacht, 52 Minuten, das sind 416 Minuten.
Ja, aber wir haben ja nicht, ist ja nicht komplett Fiction, sondern 80%. Also ein bisschen weniger ist es tatsächlich, was wir als Drama inszenieren mussten. Aber ja, es waren sehr, sehr volle Tage und wir haben oft mit 2 Teams parallel gedreht. Mein französischer Kollege, Co-Regisseur Frederico Piel und ich haben an demselben Set, sagen wir mal, ich meistens nachts, weil ich nicht so der Frühaufsteher bin. Und das haben wir dann schon versucht zu machen. Also am Ende waren es dann wahrscheinlich noch mehr Drehtage in diese Zeit hineingepackt. Ja, es gibt einen tollen Plan und der ist auch wirklich wichtig. Und es gibt ganz viele Menschen, die daran engagiert arbeiten, diesen Plan immer wieder den neuen Katastrophen anzupassen. Ne? Mit so vielen Schauspielerinnen und Schauspielern, die wird krank, das ist der Flugzeug weg, da geht das nicht, das ist der Satz nicht. Mit 20 Redaktionen rufen die am Drehtag an und sagen, wir haben jetzt doch nochmal nachgeguckt, das ist alles falsch, ihr müsst das alles umschreiben, jetzt umschreiben. Und lauter solche Dinge passieren und dafür ist es gut, einen Plan zu haben, aber den musst du dann auch immer wieder umschmeißen oder adaptieren können.
Vielleicht mal noch so eine Zahl, die ich nachlesen konnte, 23 verschiedene Schauplätze, aber 90 Sets, wie haben Sie das hingekriegt?
Ja, da muss ich sagen, da habe ich wirklich den Szenenbildner Patrick Valverde, ein französischer Szenenbildner, wirklich an die Grenzen oder eigentlich auch ein Stück über die Grenzen getrieben. Wir haben uns gemeinsam über die Grenzen getrieben, dessen, was da möglich ist. 90 Sets ist wirklich Wahnsinn, hat glaube ich auch nicht mal Babylon Berlin, weil wir haben ja so viele, wir haben 21 Jahre und so viele verschiedene Orte und ständig ist es ein neues Set. Wir haben teilweise improvisiert, teilweise gezaubert und am Ende war es, glaube ich, nur noch schiere Willenskraft. Die haben, die Jungs von der Ausstattung, Szenenbild, die haben einfach am Ende nicht mehr geschlafen. Wirklich ganz simpel.
Vielleicht noch was zur Musik und vielleicht zu anderen Ausstattungsmerkmalen, zur Kameratechnik oder zur Farbkorrektur. Das sieht alles sehr hochwertig aus und auf internationalem Standard. Ist das so?
Naja, wir haben uns Mühe gegeben. Klar, wir haben gute Leute. Wir haben eben in luxemburgisch, französisch, kanadisch-deutsches Team gehabt. Und da, ich glaube, in den Gesprächen von Truffaut und Hitchcock hat Truffaut doch mal gesagt, wie machen Sie das denn mit dem Filmteam und so? Was gibt es denn da für eine Regel? Was muss man denn beim Filmteam beachten? Und da sage ich ganz einfach, finde die Besten und behalte sie. Und das ist halt über die Jahre, findest du die Besten und versuchst sie zu behalten. Das geht manchmal nicht, aber fast geht schon. Und ansonsten, ja, wir haben halt sehr viel Handkamera gedreht, weil wir gesagt haben, wir wollen mit den Menschen die Orte entdecken. Wir sind nicht in den Orten, bevor die das Gleiche, wie dass sie die Zukunft nicht wissen. Wir begleiten sie also in die Räume rein. Der Kameramann Jürgen Rehberg, ganz toller Kameramann, hat eben einfach von den 4 Monaten bestimmt 3,5 Monate die Kamera 12 Kilo auf der Schulter gehabt.
Das war welche Auflösung ist das gewesen?
Wir haben in 4K gedreht.
Also auch schon mit Hinblick, dass es möglicherweise bei Netflix...
Richtig, weil da ist 4K-Bedingung, genauso ist es.
Aber das bedeutet ja auch, dass die Rechner, die das wieder schneiden müssen, die das abmischen müssen, das ist alles sehr zeitaufwendig oder man hat ganz teures, hocheffizientes Equipment. Das kostet sehr viel Geld.
Ja.
Ich habe gehört, das ist dann irgendwann zusammengekommen. Klar, dafür ist der Produzent zuständig, aber das hat ja auch eine gewisse Verantwortung. Haben Sie was von diesem Druck gemerkt? Sind Sie jetzt immer noch in der Pflicht zu liefern? Also muss ich das verkaufen oder hat sich das schon längst weltweit verkauft?
Es hat sich ganz gut verkauft bis jetzt, aber natürlich ist kein Produzent traurig, wenn er sich weiterverkauft. Sie haben Netflix angesprochen. 14 Tage Bücher lief auf Netflix USA und Kanada. Das hoffen wir, dass das wieder so der Fall ist. Die haben natürlich mittlerweile so viele Angebote, dass sie eben nur noch fertige Serien angucken, gar keine Rohschnitte, gar kein Nichts. Also das werden wir jetzt erst wissen, sozusagen. BBC ist so ein Partner, der auch bei 14 dabei war, der auch jetzt guckt. BBC, da merken wir die politische Situation. Die waren als Partner in 18 dabei, dann kam der Brexit, dann wurde der Vertrag gecancelt. Wir können unser Geld, unser britisches Geld nicht mehr für irgendwelche europäischen Projekte ausgeben. Jetzt wollen sie wieder rein. Also es ist total interessant, wie sich das alles widerspiegelt. Also ja, es ist ein großer Druck, es sind um die 10 Millionen Budget. Das ist natürlich ein großes Ding, habe ich auch noch nie gemacht in meinem Leben. Aber in dem jeden Tag arbeiten musste ich meine Methode, das einfach aufhören dran zu denken. Ich muss sagen, es muss das bestmögliche Resultat werden.
Und aber wenn ich kurz unterbrechen darf, wenn jemand Geld gibt, der hat dann möglicherweise auch so ein Mitspracherecht und sagt, dass wir wollen genau die und die Ästhetik haben. Und vielleicht, man hört das immer so von Rockmusikern, die müssen dann eben eine ganz bestimmte Gitarre spielen damit oder ein ganz bestimmtes Image annehmen, um das Geld wieder einzuspielen. Gab es so etwas, wo man gesagt hat, also nehmt jetzt den Schauspieler lieber oder den und oder lasst hier mal mehr eine kleine Drohne fliegen oder irgend sowas?
Das ist ja das Geniale, dass wir es wirklich geschafft haben, mit diesen vielen Fernsehsendern zusammenzuarbeiten, dass wir eigentlich so Einzeldruck immer auffangen konnten, indem wir sagen, aber die anderen 20 wollen das ja nicht. Und das ist eigentlich eine geniale Idee auch von Gunnar und von mir dann im Prinzip zu sagen, die geben uns jetzt das Geld. Es gibt natürlich grundsätzliche Vereinbarungen und die halten wir auch ein, das ist klar. Aber wenn es jetzt so Detailfragen gibt und Geschichtspolitik Polen, Geschichtspolitik Russland, Geschichtspolitik Italien, das ist nicht ganz so einfach. Aber dann können wir sagen, hören wir uns an, behandeln die auch alle fair, sagen, okay, das ist ein Einwand, der ist berechtigt, das überprüfen wir, das machen wir so und so. Und bei manchen Sachen, wo man dann die Politik schon spürt, sagen wir, ah, die anderen Partner sehen das aber anders. Und dann bleibt das eben oft stehen, sodass wir wirklich, glaube ich, eine sehr große Freiheit haben. Man muss dazu sagen, dass der Produzent von dem Gesamtbudget mindestens 50% wirklich auch selbst aufgebracht hat über Förderungen, über Partner, die nicht Fernsehsender sind und dadurch natürlich auch einfach das Recht hat zu sagen, hör zu, das ist meine Produktion, ich habe auch das Geld zum großen Teil aufgebracht, also so mache ich es jetzt.